Achtung, die Originalschallplattenmusik wurde aus urheberrechtlichen Gründen für diesen Podcast entfernt.
Ja, Tag auch und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienhölle. Ziemlich oft sind wir nach einer ganz bestimmten Person dieser ja so wilden Berliner Radiolandschaft gefragt worden. Gibt's den noch? Macht er noch was? Macht er mal was mit dem? Und jetzt ist es soweit. Bei DT64 fing er schon an, geniale Jingles zu machen. Dies macht er auch weiter bei Rockradio B und auch Fritz. Aber vor allem kennen ihn viele als einen Erfinder genialer Radiocomedies. Ah, die eine oder andere Person weiß bestimmt jetzt schon, von wem die Rede ist. Die Rede ist von Uwe Wassermann. Und den hatte ich bei mir in Time for Vinyl zu Gast. Und ja, ohne große Umschweife, genau zu diesem Gespräch geht es jetzt.
Alex Berlin, mehr als ein Sender.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Eine Reihe hervorragender, ungewöhnlicher oder besonders preiswerter Schallplatten vor.
Time for Vinyl.
So läuft der Plattenteller gleichmäßig.
Mit Philipp Nitscher.
Für die Freunde der Musik.
Und nur für uns.
Wie dieses Musikprogramm aussieht, da möchten wir Ihnen jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack bieten.
Das geht ins Ohr und nicht daneben.
Was? Ich hör nichts.
Wo finde ich diesen Burschen?
Bei Alex Berlin.
And the disc could actually be played.
Ach ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Time for Vinyl. Man könnte natürlich jetzt meinen, es ist ein guter Anlass, vielleicht traurig zu sein aufgrund dieser Ereignisse am letzten Wochenende, aber ich sage Ihnen eines, man muss gerade in solchen Augenblicken fröhlich nach vorne sehen, eben halt sich nicht das eigene Leben verderben lassen, und dabei möchte ich Sie auch heute unterstützen. Und ich bin sehr, sehr dankbar jetzt auch für meinen Gast, denn es ist ungeplant, also aufgrund der Situation, aber schon lange geplant, dass er kommt. Der absolute Radio-Comedy-Gott von Berlin.
Was?
Doch.
Was?
Doch. Hundertprozentig. Der sitzt mir jetzt gegenüber. Uwe Wassermann. Ich habe Gänsehaut. Mein lieber Eierpelle 6000. Ja. Die Leute haben mich eingeschärft. Was? Der Wassermann kommt. Boah.
Okay, hast du so eine Fragenliste bekommen? Frag dir mal, ob er das und hier und jenes und ist der wirklich? Der ist wahrscheinlich gar nicht.
Ja. Und, das Allerschärfste ist, Stefan Michmer hat Folgendes gesagt. Er sagte, wenn dieser Typ seinen scharfen Humor auspackt, versuche auf gar keinen Fall da mitzuhalten. Du gehst unter wie die Titanic. Lass es einfach über dich drüber schwappen. Das hat Stefan Michmer zu mir gesagt.
Soll ich jetzt irgendwas dagegen sagen? Dann mache ich das jetzt. Weil ich
nein, es ist, du sag das, was dir beliebt.
Er bezieht sich auf eine Erinnerung, die hat aber gar nicht mit meiner Person zu tun, sondern mit dem, was ich sozusagen in den Äther gepackt habe, meistens produziert habe. Also ich bin nicht wirklich der spontane Clown, der irgendwie Leute verbal einfach so bam weghaut. Also wäre mir neu. Aber wenn ich mir Zeit nehme und richtig rumprügele, dann gelingt das ein oder andere. Und in den Zeiten 80er, 90er, es ist mir sehr oft gelungen, weil ich den Eindruck hatte, da ist eine Menge Brachland, und die Vorbilder, die ich hatte, die kannten die ja noch nicht so richtig, und ich will gar nicht vorgreifen. Deshalb muss ich das relativieren, was der Herr mich mir sagt. Aber ich freue mich, wenn er das so sagt.
Das erklärt vielleicht jetzt aber auch das erste Stückchen Musik, was du uns mitgebracht hast. Nämlich
dieser Knaller, der jetzt kommt.
Der absolute Latzhosen, Schweizer Latzhosen-Knaller. Also ich denke sofort an Marihuana-Anbau auf meinem Balkon, wenn ich nur an diesen Namen denke. Und das ist wahrscheinlich so eine Musik, die du denn so für deine Kreativität genutzt hast. Andreas Vollenweider hast du mitgebracht. Auf ja, seiner Harfe so.
Ja, genau. Also ich habe einfach meine Platten durchgeguckt und dachte, was ist denn aus der Zeit, was mich wirklich schwer beeindruckt hat und was Amiga so rausgebracht hat natürlich und was man sonst noch so bekommen hat. Und das war tatsächlich diese Vollenweider-Platte, die liebe ich noch bis heute, weil sie ist zeitlos schön. Und diese Art von Musik, ja, man kommt so rein und bleibt da so ein bisschen. Und man bleibt vor allem friedlich.
Ja, na, dann sind wir jetzt zusammen friedlich.
Ich bin Cherokese.
Sie hörten in einer Sendung der Feature-Abteilung Gedichte und Prosa von Jimmy Dorham in der Übersetzung von Edith Anderson. Es sprachen Kurt Böwe und Jerry Wolf. In den Originaltonaufnahmen sprach und sang der Autor. Schnitt Brigitte Orawetz, Ton Uwe Wassermann und Wolfgang Mastoff. Regieassistenz Beate Rosch, Regie-Mitarbeit Wolfgang Schonendorf, Gestaltung und Regie der Sendung Perry Friedman.
Da kannst du mal sehen, Uwe, das sind ja eigentlich deine Anfänge im Radio gewesen. Du als Techniker beim Rundfunk der DDR, erzähl doch mal bitte, die Anfangsgeschichte brauchen wir immer. Wie hast du es ins Radio geschafft?
Ich war Nachrichtentechniker, Lehrling und hatte, war vielen Baustellen. Die letzte davor war in Eisenhüttenstadt. Dann war ich da auf dem Gelände Nalipa-Straße und wir haben ein Haus verkabelt. Unter anderem auch die sogenannte Kaderabteilung. Heute würde man sagen Personalabteilung. Und die Kollegin sagte, Sie haben doch einen Grundberuf Nachrichtentechnik. Ich sage, ja, wie lange machen Sie noch? Ich sage, noch einen Monat. Sie könnten mit diesem Grundberuf auch bei uns hier anfangen, wie als Tontechniker. Ich sage, überhaupt keine Ahnung von. Ja, das bringen wir Ihnen dann schon bei. Ich führe Sie mal rum und danach sagen Sie mir dann so. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja super, aber da muss ich ja nicht mehr in die Kälte raus, weil das war irgendwie im Februar. Und dann fange ich im März hier an und bin da durch die Gänge und sah da zum Beispiel Hans-Florian Oertel, Professor Karl Kaul, der damals irgendwie diese Gerichtssendung machte. Und lauter nette Leute und irre Technik, wo man heute sagen würde, ja, das ist Museum, aber dieses, das ist, also würde man sagen, auch ästhetisch ist es Steampunk. So, das, yeah. So ein bisschen, man ist so ein bisschen wie in der Nautilus, das ist so Jules Verne-Style irgendwie. Ey, mich hat das total gefixt und ich dachte, ich glaube, ich verdiene verdammt viel weniger, wenn ich hier anfange, als da auf dem Bau. Aber das ist es mir wert. Und das habe ich bis heute nicht bereut. Das war wieder wie so oft in meinem Leben, eine Tür, die plötzlich sich öffnete, wo ich dachte, nee, da gehe ich jetzt durch. Das ist jetzt eigentlich besser als das andere.
Wie hieß diese Technik? RFZ 700 oder so, ne? Diese Rundfunk.
Ja, RFZ weiß ich nicht, aber die 700er. Kann auch RFT gewesen sein, weiß ich nicht. Also ja. Rundfunk, RFT. 700er, später die 2000er.
Diese Aufnahme, die wir da gerade gehört haben, wo man dich als Tontechniker auch mit so genannt hat, die ist von 1986. Du bist seit 40 Jahren, also das ist das so, was das man Liste, findet.
Ja. Ich bin seit 81 da schon.
Seit 81?
Ja, ich bin überfällig mit der Rente, ja, so ist es.
Naja, also du siehst ja gerade mal so wie Ende 40 aus, Anfang 50 maximal. Also älter würde ich dich ja überhaupt nicht schätzen. Ja,
danke für das Kompliment, aber das Alter ist keine Leistung.
Das Alter ist keine Leistung, darüber muss ich mal nachdenken. Na doch, wenn man so lange sich gehalten hat. Also bei Ozzy Osbourne ist doch das Alter eine Leistung.
Ja, nur bin ich jetzt nicht wirklich Rock'n'Roll. Also ich bin eher wie die erste Musik, die wir gerade gehört haben. Bin eher ein zurückhaltender, zuweilen aber auch fröhlicher Mensch.
Aber bei den Sachen, die du so radiomäßig verbrochen hast, kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, dass du so ein Vollenweider-Typ privat bist. Aber das ist ja das Faszinierende auch, ne? Also dieser Gegensatz, quasi auf der Bühne die Rampensau zu sein und dann privat vielleicht eher der zurückgenommene, ruhige Typ zu sein.
Aber nochmal, ich bin keine Rampensau. Ich war im Radio auch nie eine Rampensau. Also ich habe mich nie als, jetzt wird's hart, ich habe mich nie als Moderator gesehen. Ich wurde dahin gedrängt, ich habe das gemacht und ich war mein ganzes Leben war ich Imitator. Ich habe mir die Dinge angeguckt, wie machen die anderen das, wie machen die Guten das. Das versuche ich auch so hinzubekommen. Das war immer der Plan und das hat die Leute offensichtlich überzeugt und dachte, der kann das. Aber ich war nicht die Rampensau. Ich habe mir fast alles aufgeschrieben. Sämtliche Gags waren so fast wie Rudi Carrell das gemacht hat. Das war so. Der war das Gegenteil von Thomas Gottschalk. Der hat wirklich bis in die Betonung, in die letzte Pause sich alles überlegt. Und bei mir waren es dann die Produktion, wo ich dann wusste, das Wichtigste ist die Pause.
Das Wichtigste ist die Pause. Was für ein schöner Einstieg, liebe Alex Berlin-Hörer, für die nächste, wie sagt der Herr Wagner immer, mein Radiovater, Zäsur. Es gibt ein nächstes Stückchen Musik. Wahrscheinlich auch aufgrund des jubilaren Todestages von Tamara Danz hast du uns Silly mitgebracht. Und glücklicherweise mein Lieblingsalbum Februar. Nicht, dass ich nicht schon hier zum 800. Mal Bataillon der Humor hören muss. Ja, sehr schön. Was hören wir dann jetzt?
Na, wir hören interessanterweise, weil das ist ja die Platte, wo Herr Gundermann reüssierte, das Stück, was Werner Kammer geschrieben hat. Aber das hat gar nicht so sehr, doch, es hat auch mit dem Text zu tun, aber mich hat das Stück wirklich in was hast du gesagt, Pelle 600?
6000? Eierpelle 6000.
Ja, das war, als ich das erste Mal gehört habe, ich dachte, Alter, was singt die da? Was ist das für ein Text? Wir hören es uns einfach an.
Wir hören es uns einfach an.
Medienhölle mit Uwe Wassermann. Ah,
Radio Station, DTV 64, Rock the Nation! Power on the East Side.
So, also mein Lieber, wir haben ja jetzt schon mal festgestellt, du bist nicht die Rampensau. Das ist also sträflich, so darf man dich nicht betiteln.
Darf man schon, aber es stimmt halt nicht.
Einverstanden. Aber sagen wir mal, ein Tonkünstler, also als diesen möchte ich dich schon bezeichnen. Diesen Jingle, den wir da gerade gehört haben von DT64, hast du da Aktien dran?
Na, ich spreche in Teile und ich habe ein bisschen mich zusammengeklaut. Das ist Eklektizismus pur. Also die Musik ist von Bibi Jerome and the Bang Gang. Das ist irgendwie Bang Gang, Gang Bang, keine Ahnung. Irgendwie sowas aus den 80ern, eine Band, die keine Sau kennt. Und auch danach von, weiß ich nicht, in der Versenkung verschwunden ist, obwohl sie nie draußen waren. Egal. Und dieses Power, das ist von irgendeiner Ami-Station. Und irgendwie merkte ich, als ich das hörte, das ist in der Kürze, sagt das alles aus, diese neue Rockausrichtung von DT64. Das war ja dann unter Michael Schiwak. Da durfte ja alles ein bisschen knalliger sein, Nachwendezeit und den Rest dann mit der eigenen Stimme aufgefüllt und den Effekten, die man so machen konnte. Und das war nicht so verdammt viel, weil es gab nur 4 Bandmaschinen. So. Und das ist das Schöne, woran ich mich gerne erinnere, dass der Mangel, also wenn man ganz wenig hat, dich ja unheimlich kreativ macht und dich auch aktiv hält. Ich kann mich entsinnen, ich habe dann irgendwann Effektgeräte gehabt mit 300 Presets und dann war vorbei, weil ich dachte, ich muss die alle mal ausprobiert haben, völlig egal, ob das inhaltlich passt oder nicht. Und da ist es das Gegenteil gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich es 30 Jahre nicht mehr gehört, aber ich habe es wieder erkannt. Und es ist klanglich jetzt auch nicht High-End.
Aber scheißegal, die Power von der Eastside, also ich wieder Eierpelle 6000, mein Lieber. Jeder, der das hört, ja, sofort ist er voll drin. Wenn du denn so Leute über 60 siehst, die dann plötzlich wieder 17 sind, nur wegen diesem Jingle, den du einst erschaffen hast, finde ich geil. Muss ich ehrlich sagen. Das muss man ja hinkriegen. Und vor allem, das ist allerdings eine Sache, die du bis heute machst bei 88.8. Da können wir schon mal vorgreifen in die Jetztzeit.
Ja und ja. Andererseits nicht in dieser Art, weil dieses Programm nicht so ist, dass es Leute bedient, die nur im Ansatz sowas erwarten oder auch gutieren würden. Was völlig in Ordnung ist. Es ist also die Zeit bei DT64 und Fritz war auch einer mit Hörern, wo du wusstest, da kannst du mit Kreativität und mit Anarchie und mit allem kannst du eigentlich nur punkten. Das wurde einem ja immer irgendwie gespiegelt und dann ist man ja auch befreit und traut sich. Ich hätte mich ja nie von alleine getraut, wenn man nicht dieses Feedback bekommt. Beziehungsweise in der Zeit, was Comedy betrifft, auch Leute, die erfolgreich wurden, plötzlich erlebt, wo ich gedacht habe, ach, das ist Comedy, da darf ich vorgreifen. Das war bei mir Helge Schneider und das war Monty Python. Wo ich dachte, man muss gar nicht nur Pointe bringen. Man kann auch so einen Gag so richtig schön ins Leere laufen lassen. Da habe ich viel mehr Spaß dabei. Und man kann völlig absurdes Zeug erzählen. Super. Also das waren so, ich dachte, nee, ich muss jetzt das nicht machen wie der Herr Fips Asmussen. Das geht auch anders.
Das ist Monty Python, ja, man merkt das, dass das irgendwie so eine Referenz bei dir ist. Dieser Fuß, der immer so runterkommt und alles platt macht und das Ministerium of Silly Works, es ist sowas von bescheuert, also ich liebe alles daran, wirklich. Oder dieser eine Polizist, der an seinem Büro an so einem Handrad dreht und du denkst so, was ist das für eine Scheiße, warum dreht er so, da siehst du irgendwann vom Scotland Yard so diesen riesigen Kubus, der sich dreht, geil.
Ja, das ist das Aushängeschild, genau, und das macht der Polizist den ganzen Tag.
Ja. Aber es erklärt auch so ein bisschen diesen Behördenschimmel. Also so ein Handrad könnte ich mir beim RBB auch sofort, wenn da irgendwas sich drehen würde, könnte ich mir auch jemanden vorstellen, der extra noch am Handrad dreht. Würde sofort funktionieren und passen. Ja. Uwe, du bist dann von DT64 zu Rockradio B gewechselt.
Richtig.
Wie bist du damit umgegangen? Man hört das ja so von den alten Hasen, so ein kurzzeitiges Zerwürfnis, die Verräter, die jetzt rüber gewechselt sind. Wie konntest du damit umgehen? Wie konntest du dich da erklären in diese Richtung?
Also erklären musste ich mich damals keinem. Ich habe mich mal erklärt bei einer Veranstaltung, die der Kollege, der im Hintergrund hier so ein bisschen mitfinden, mich Jörg Wagner in der Brotfabrik gegeben hat, zusammen mit Pan Balitzki, glaube ich, fast noch, und Onika Lenzer und Silke Hasselmann, die wir ja alle bei Rockradio B waren. Und mal unsere Sicht der Dinge geschildert haben. Ich war heilfroh, als es hieß, Leute, in einer Woche ist vorbei, ihr könnt euch alle noch einen Abschiedssong suchen. Und einen Tag später kam Wölfi Martin und sagt, wir machen ab 1. Januar hier in Potsdam, erstmal in Berlin, später in Potsdam, eine Jugendwelle. Die nennt sich, haben wir noch keinen Namen, wir haben gerade das Okay bekommen. Und ja, und was ist mit die senden denn auf ihren Frequenzen? Wir senden auf der Berliner Frequenz von DT64. Und da dachte ich schon, okay. Und unser Studio ist direkt neben dem von DT64.
Ja.
Und ich habe auch Situationen erlebt. Ich hatte Fury in the Slaughterhouse zum Interview. Die haben bei uns ein Interview gegeben und dann habe ich gedacht, ihr habt gleich noch eins. Wieso? Na, die von DT64. Wie? Ich sage, naja, wir sind gerade so, wir leben gerade in Scheidung. Ihr müsst, also wenn ihr sozusagen den nicht Brandenburg-Berliner Teil unserer Hörerschaft erreichen wollt, müsst ihr jetzt darüber gehen. Aber ihr habt ja einen Termin da. So, das war blöd, aber ich hatte eine Familie mit zwei Kindern und ich bin davon ausgegangen, ich bin demnächst komplett arbeitslos. Und ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Obwohl ich keine Existenzangst hatte, wie viele andere auch in der Zeit. Und da war mir jetzt irgendwie, dachte ich, nee, ich fahre nicht nach Halle. Der Punkt war auch, das habe ich auch in der Brotfabrik gesagt, das war die Zeit, wo man als Berliner die beste Musik bekommen konnte. Es gab diese ersten Privatsender, es gab R2, es gab Radio for You, es gab Rockradio B, es gab Radio 100 und es gab DT64. Und was auf Berliner Frequenzen lief an Musik, war der Hammer. Weil so, also ich glaube, es war nie wieder so viel verschiedene Musik. Und mir war wichtig, wie gesagt, ich möchte, ob ich da jetzt mitmache oder nicht, aber ich möchte den Geist von DT64, den musikalischen, diesen Aufbruchgeist irgendwie und dieses besondere Angebot, dieses eben, was nicht Mainstream ist. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Ein bisschen zu kräftig, glaube ich, bei Rockradio B, weil wir haben teilweise unhörbares Zeug gespielt und waren auch gar nicht lustig. Wir waren kämpferisch und irgendwas. Aber wir fühlten uns irgendwie dann berechtigt, weil wir dann irgendwann noch akzeptiert hatten. Wir hatten Kuttner, irgendwie, der ging ganz gut durch. Und nach kamen dann auch Leute und dann waren wir plötzlich in der Verhandlungsmasse mit Radio for You, um in Fritz aufzugehen. Also man kam an uns irgendwie auch nicht vorbei. Das war schon irgendwie eine tolle Zeit. Und ich wusste dann auch, ja, wir sind die Verräter. Ein Jahr lang.
Ja.
Also ich kann deswegen trotzdem gut schlafen.
Das Interessante ist ja, Radio Fritz hat ja auch noch die ganz kurze Zeit aus der Napaleda-Straße gesendet. Gab es denn da auch noch mal eine Übergangsphase oder war das denn schon ein, wirklich ein Auslauf und dann das neue gleich sofort mit Fritz?
Das gab richtig Ärger, kann ich mich erinnern. Die letzte Sendung von Rockradio B ging dann über in Fritz. Also mehr Kontrast ging damals nicht. Ich dachte, als Fritz losging, dachte ich, okay, ist halt ein Job, ist halt so. Das ist halt wirklich richtig scheiße.
Durch.
Und diese Dropcore-Monotones, wir spielen nur dasselbe, sollte ironisch sein. Ich dachte, ja, aber es ist scheiß Musik. Jetzt hören wir die ganze Zeit scheiß Musik. Oh Gott. Na, mal sehen. Ich ziehe mich zurück. Ich mache hier Soundlayout. Da bin ich akzeptiert. Ist okay. Und dann gab's ja auch noch so richtig unschöne Sachen. Ich erinnere mich an einen Brief von Barry Graves, den ich vergöttert habe, als er bei For You und davor war, aber der voll gegen uns geschossen hat und Fritz schon vorher madig gemacht hat und unterstellt hat, das macht ihr doch nur in Potsdam, damit ihr kurze Wege habt, weil ihr da alle eure Willen habt und was weiß ich. Und außerdem, die Ossi sind alles Neurotiker, mit den Arschlöchern will ich nichts zu tun haben. Der hat so vom Leder gelassen. Und dann gab es irgendwie echt eine Krisensitzung, weil auch Silke Hasselmann, glaube ich, die Pressekonferenz gecrashed hat. Und dann war plötzlich Silke Hasselmann, das war ja irgendwie eine Orientierung, war ja nicht, hatte ja ein Standing irgendwie, war plötzlich weg. Dachte, es ist alles nicht schön. Und ich erlebe auch noch Helmut Lehner, der irgendwie Kuttner zusammenscheißt. Kuttner, du bist ein Arschloch, du agierst, du Demagoge. Und ich saß wieder dazwischen, ich dachte, das fühlt sich echt an, wie als wir die Vertrauensfrage bei DT64 gestellt haben und irgendwie kein Stein auf dem anderen bleibt. Und ich dachte, okay, du machst jetzt einfach mal gar nichts und guckst mal und beobachtest, wie sich das entwickelt.
Das kann ich mir bei Lennart gar nicht vorstellen, Mr. Räucherstäbchen, ehrlich, dass der mal
Kuttner richtig piekt, dann wird auch selbst der sanfte Helmut Lennart richtig sauer.
Kuttner kann pieken, ja, doch, stimmt. Ja. Damals konnte der, das
ja,
stimmt.
Ja, aber so richtig.
Ja. Kann man sich heute auch nicht mehr so vorstellen.
Den habe ich übrigens mal richtig angemacht, weil er hat ja dann bei Rockradio B angefangen mit dem Sprechfunk. Da hat er den ja etabliert, da ging das los. Und da riefen natürlich sämtliche Hörer von DT64 an. Und nahmen auch die Gelegenheit wahr, uns zu beschimpfen. Und da bin ich irgendwann mal zu Kuttner, ich sage, sag mal, Kuttner, wenn du dich beschimpfen lässt, ist ja okay, aber die beschimpfen auch uns. Könntest du vielleicht mal ein bisschen so mit breitem Rücken vor der Mannschaft stehen und sagen, jetzt ist aber mal gut, lass uns doch mal über die Sache reden? Ja, kann ich machen.
Aber er hat das alles als Bertolt Brecht Stück angesehen. Das musste so entstehen, wie es entsteht wahrscheinlich.
Ich glaube,
werde ihn das irgendwann fragen.
Der anders, ja, es war völlig entspannt und das war irgendwie klar, das ist so eine Konfliktsituation. Ja, wir haben hier einen Interessenskonflikt. Mal sehen, wie es weitergeht, so gucken.
So. Interessant.
Vielleicht hat er das Ganze irgendwie auch als kleines Experiment betrachtet, so einen Schritt zur Seite, mal von der Seite gucken. Kann durchaus sein, ich habe ihn nie gefragt.
Nach dem nächsten Stückchen Musik, lieber Alex Berlin-Hörer, da werden wir uns ein bisschen über die etabliertere Zeit von Fritz unterhalten und in verschiedene künstlerische Stücke von Herrn Wassermann einfinden. Du hast wieder so eine schöne Produzentenmusik mitgebracht. Jazz gibt es jetzt.
Ja, Fiedler, Eitner, Schlott, ein Gitarrist, ein Keyboarder und ein Klarinettist machen Jazz und da gab's ein Stück auf dieser Platte, deswegen habe ich mir die gekauft. Das heißt Unit, die ganze Platte heißt Unit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich 100 davon verkauft, die findet man auch nirgendwo mehr. Und das ist so im weitesten Sinne Minimal Music. So, ich hatte dann irgendwie ein Faible für Terry Riley und Philip Glass und solche Sachen und sowas machten die auch. Und ich bin hinten, also als ich das gehört habe, ich dachte, das ist, wir müssen es nicht komplett hören, aber bis zu der Stelle, wo die Gitarre einsetzt. Das kann ich schon mal teasen. Gänsehaut. Schon wieder Gänsehaut.
Sowieso, ich habe nur noch Gänsehaut. Holt den Rasierer raus, Freunde.
Die Medienhölle mit Uwe Wassermann.
Aus
ist ein Garant für eine glückliche Ehe?
Dass man sich gegenseitig so akzeptiert, wie man ist.
Lutschen, gut lutschen. Vor allem gut lutschen.
Gut lutschen?
Lutschen.
Je mehr man daran lutscht, desto kleiner wird er.
Eben nicht. Meiner soll beim Lutschen größer werden.
Ja, gut, dann erstmal vielen, vielen Dank dafür.
Alex Berlin auf DRB Plus und im Stream.
Wassermann?
Wir stellen doch gerade den neuen Sender zusammen. Ich möchte bei Ihnen mal moderieren. Ich habe mal früher bei der Antenne Tempoch Dieterz ausgeholfen.
Naja, hört sich doch gut an. Können Sie morgen gleich anfangen? Arbeitszeit 14 bis 16 Uhr, persönliche Masseuse, absolute gestalterische Freiheit und das halbe Jahr Urlaub. Gibt allerdings nur 8.000 Mark im Monat.
Moment mal. Ich glaube, Sie verarschen mich gerade.
Na, wer hat denn damit angefangen? Arsch. Wassermann?
Wasserhahn?
Scheißjob. Wassermann?
Lehmann, ich wollte mir nur entschuldigen, wegen ihm. Und dann wollte ich fragen wegen ihren neuen Sender, weil ich noch einen Job suchen tue. Vielleicht irgendwas zum Arbeiten. Weil ich brauche eigentlich auch nur die Kohle.
Ja, Voraussetzung wäre eine Schulbildung und geordnete soziale Verhältnisse und sich gepflegt ausdrücken können und benehmen.
Ja, das sollte nicht das Problem sein. Dann halt die Fresse! Du machst mich die ganze Karriere im Arsch!
Merken Sie was, Herr Lehmann? Sind nicht so geeignet, nicht?
Naja.
Ja, tut mir leid. Auf Wiederhören. Idiot.
Ey, noch einmal stören und ich scheiß dir in den Hals, du Vollidiot!
Uwe?
Ach, Schwiegermutti, ja, Entschuldigung.
Uwe, Junge, die haben mich entführt. Ich geb dir die mal, ja?
Hallo?
Schnauze, ich weiß, wer du bist. Du stellst das neue Radio zusammen.
Ja?
Ich bin von den radikalen Radiohörnern. Pass auf, wenn in dem neuen Programm auch nur ein einziges Mal ein Idiot auftaucht, dann sehen sie ihre Schwiegermutter nie wieder.
Ja, klar. Ja?
Und wenn da scheiß Westler moderieren, passiert dasselbe. Und wehe, ihr habt irgendwann mehr als 50 Hörer.
Problem? Gelöst.
Lehmann?
Herr Lehmann, ja. Kommen Sie sofort her, Sie sind morgen auf Sendung. Ja? Okay, tschüss. So, müsste sich da noch was finden lassen. Ah, hier haben wir es ja. Wiebrecht, Worsch, Hanselmann, Heinrich Warmann, Simon.
So wurden Verwandtschaftsverhältnisse neu geordnet. Mike Lehmann ein Star und Fritz wie es ist.
Damals war's, kann ich dazu nur sagen. Ja, Wassermann muss sich noch sammeln. Er läuft rot ran. Wir haben das alles auf Kamera. Uwe, ist gar kein Problem. Es ist kein Problem. Das passt schon.
Ich versuche gerade zu bekommen, wer da zu hören war. Also Mario Neumann, Jens Quandt, Jürgen König, natürlich Pluto, Mike Lehmann, Bernte Quinzampf alias Jens Molle. Bei der Frau weiß ich nicht, wer es war. Und ich glaube, ich war auch dabei.
Ich glaube, also die Stimme habe ich auf jeden Fall wiedererkannt. Eine sehr schön gut gereifte Stimme, ja. Aber immer noch mit einem schönen Bezug zu damals.
Ja.
Mein Gott, ich bin so am Rumschleim. Ich muss aufpassen, mit meinem Aufstehen nicht auf der Schleimspur ausrutsche. Sowas von. Das Schöne ist ja, hier hört man ja den Mike Lehmann, diese geniale Kunstfigur das erste Mal. Gesprochen von Peter Neuber, Pluto, wie du schon gesagt hast, in der Metal-Szene. Eigentlich einer, der bei DT64 so eine Hard-Rock-Metal-Sendung gemacht hat und jetzt aber diese komödiantische Schiene sozusagen eingeschlagen hat. Wie kam es dazu?
Das fing an mit dem Aquarium. Das war die Einschaltquotenstärkste Sendung, ja, des ORB-Fernsehens. Das lief, sind wir wieder bei Loops. Das lief so in einer 20-Minuten-Schleife. Und ich dachte damals auch, es ist bestimmt lustig, wenn man etwas macht mit großem Aufwand, was sowas unfunkisch ist wie ein Aquarium. Dachte, Aquarium, da hörst du nichts, das sieht man. Aber ich mach das, ich bringe das jetzt in den Mittelpunkt und ich durfte ja irgendwie 1994 dann auch früh moderieren und hatte ein paar Freiheiten. Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich um 7, mache ich einen Jingle. Großer Aufwand, großer Zinnober und sage so, wir schalten jetzt nun direkt rüber. Wir haben eine Standleitung zum ORB Fernsehen, zum Aquarium und wir belauschen die Fütterung der Fische. So, also vorne war dann 20 Sekunden wirklich nur platsch, platsch, nix. Und große Abmoderation und morgen wieder. Und dann habe ich es nächsten Tag wieder gemacht. Dann habe ich es einen Monat lang gemacht und dann haben die anderen Kollegen gesagt, ja, dann machen wir das auch. So, und dann ging es irgendwie fast 2 Monate, dass jeder diese Fütterung der Fische zelebriert hat. Und dann fingen einige Leute, ich natürlich auch, sich Sachen auszudenken an. Und erzählten Geschichten drumherum und irgendwie kamen wir dann nicht mehr weiter. Wir sagten, also wenn wir das Ding am Leben erhalten wollen, dann müssen wir den Mann finden, der diese Fische füttert. Wir brauchen einen Fischfütterer. Und dann war die Frage, wer macht es? Und dann gab es ein paar Leute, die zusammensaßen. Ja, der muss Mike Lehmann heißen. Der muss, er sagte mal, der ist irgendwie Metal-Fan und ist ein bisschen einfach und aber direkt. Und ja, und dann kam relativ schnell der Punkt, wo man sagte, ich glaube, Peter Neuber, unser Archivar, ist genau der geeignete Mann dafür. Und dann haben wir ihn ausprobiert und dann hat er sich etabliert und dann wurde er zum Radiostar.
Archivar ist er übrigens bis heute. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn irgendwann mal in die Sendung. Es gibt einen alten Archivbeitrag. Da steht Mike Lehmann, 24.05.1993 Entstehung. Ich habe keine Ahnung, was wir uns gleich anhören werden. Aber wissen Sie was? Dann können wir ja doch einfach zusammen jetzt mal überrascht sein, was da jetzt kommt.
Die Radio Fritz.
Das ist immer wieder spannend, ein bewegender Moment. Wir haben wieder unsere Live-Schaltung zum Aquarium des ORB-Fernsehens aufgebaut, das ja quasi als Testbild, als genialer Testbildersatz fungiert. So, mal gucken. Ja, alles beim Alten. Hi. Wer ist denn da?
Ja, hallo, sind da die Radiofritzen?
Ja.
Ja, ich möchte mich mal was sagen. Mein Name ist Seifert, also pass mal auf. Ich finde es ziemlich beschämend, dass ihr auf Kosten anderer die Sendeplätze füllt. Ich bezweifle stark, dass die Fische auch nur eine müde Mark für dieses Tierunwürdige zur Schau stellen bekommen.
Ja, die bekommen immerhin Futter.
Damit sind wir doch beim allerdicksten Hund. Da hört man tagtäglich, wie jemand Fischfutter ins Aquarium wirft. Aber dass jemand von ihrem Sender auf die Idee kommt, diesen armen Menschen mal aus seiner Anonymität herauszuholen.
Aber Herr Seifert.
Was ist dieser Mensch? Was tut er? Wie heißt er? Wer ist er?
Weiß ich nicht.
Da muss man sich ständig diese eitlen Kacke anhören. Aber dass ihr mal den einfachen Mann von nebenan vors Mikrofon lasst, darauf kommt ihr natürlich nicht.
Ja, meinen Sie denn, dass das wirklich...
Ja, hören Sie mal, ich gebe zu, auch ich bin Fisch vom Sternbild natürlich. Auch ich habe Schuppen, aber ich bin doch kein Einzelschicksal. Ich spreche hier für Millionen von Hörern, denen Sie Tag für Tag Informationen vorenthalten. Ich gebe Ihnen einen guten Rat, Sie ignorante Kacknase. Bringen Sie diesen Mann!
Hallo? Tja,
natürlich.
Hey, das ist natürlich der absolute Motivationsschub, um diese Zeit, um einigermaßen engagiert diese Sendung zu Ende zu bringen.
Ja, ich würde sagen, wir sollten uns Mühe geben, diesen Mann irgendwie aus der Anonymität herauszuführen. Ich weiß nicht, ob wir die Nummer notiert haben, aber vielleicht werden wir bald was von ihm hören. Ich hoffe es jedenfalls.
Ja, gut. Wer füttert eigentlich die Fische? Möglicherweise erfahren wir es morgen um die gleiche Zeit.
Tja, wer füttert eigentlich die Fische? Aber keine wissen Ahnung. Sie was? Das werden wir nach diesem nächsten Stückchen Musik, was uns Herr Wassermann mitgebracht hat, einfach mal zu Gehör bringen. Uwe, was gibt's denn jetzt als nächstes an Musik?
Jetzt gibt es einen meiner absoluten musikalischen Helden, Steve Hackett, Gitarrist bei Genesis bis 1975 in etwa. Als ich diese Platte gehört habe, Bestverwandtschaft hat mir dieses wunderbare Stück mitgebracht, dachte ich, okay, wenn man auch so Gitarre spielen kann, also nicht kniedelt, sondern große Melodiebögen spielt, dann glaube ich, kann ich das auch lernen, damit fange ich mal an. Und ich finde es einfach schön und heißt Every Day und ist von 1979.
Gesetze hast du schon gebrochen.
Hausfriedensbruch, Bedrohung, Brandstiftung, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, Waffenbesitz, schwerer Waffenbesitz, Kriegswaffenkontrollgesetz, Volksverhetzung, Landfriedensbruch, Raub, Diebstahl, Sachbeschädigung. Zu was zählt Potsdamer Platz in Brandstecken? Flächenbrand ist Brandstiftung einfach. Einfache Brandstiftung.
Alex Berlin auf DAB Plus und im Web.
Mal. Ah, es scheint offensichtlich guter Dinge zu sein. Mike, hörst du uns? Mike, ist es wieder soweit? Mike, hör mal auf.
Ah, moin, Chef.
Ja, morgen, Mike. Wie sieht's aus? Wieder fit, nachdem du ja gestern, wie du sagtest, bereit warst nach dem Metallica-Konzert?
Klar doch.
Sag mal, wie ist denn das? Hast du nur gestern wirklich den ganzen Tag die Fische im Stich gelassen, oder wie?
Ja, ach, das halten die schon mal aus. Ne? Wie gesagt, bis auf Horst, der schwimmt halt ein bisschen tief.
Wie kannst du die eigentlich auseinanderhalten? Ich meine, die sehen doch alle ziemlich gleich aus.
Na, die haben ja alle so ein Brandzeichen auf der Stirn.
Ein Brandzeichen? Ist das nicht ein bisschen Tierquälerei?
Ja, weißt du, Chef, ist so. Lieber hätte ich sie ja mit dem Ring um Fußgelenk gemacht. Aber das geht natürlich nicht, weil das Wasser ist ja so progressiv, dass die ja dann rosten tun.
Verstehe, Mike. Ja. Hast du eigentlich sowas wie einen Lieblingsfisch?
Ja, eigentlich zwei. Karpfen, Blauforelle, Müllering und Rollmops.
Das sind doch drei.
Ja.
Wie ist das, wenn du den ganzen Tag gefehlt hast? Was sagt eigentlich dein Chef dazu?
Ach, den Eikengriff. Ach, da kommt er ja gerade.
Lehmann, ich mach sie rund wie ein Bossleicher!
Fritz, unsere Vorgesetzten bestechen durch sensibelste Menschenführung. Fritz, nur echt mit der Wollmütze.
Tja, sensibelste Menschenführung, da müsste schon Herrn Kuhnt gegeben haben, Konrad Kuhnt, wurde mir allerdings erklärt, dass es weit gefehlt war mit sensibelster Menschenführung, obwohl er also mir gegenüber sehr, sehr nett war, muss ich sagen, aber ja. Herr Wassermann, Sie sind noch
muss
so zerstreut.
Muss ich was dazu sagen, ja?
Nein, okay. Du musst gar nichts, du kannst dich auch ganz vornehm britisch zurückhalten, ja?
Ach ja, Konrad. Also Konrad ist jemand, der, als er gegangen ist bei Fritz, die Leute dazu gebracht hat, an einem Abschiedsband von jedem ein Zitat zu bekommen. Also von ihm. Also Dinge, die er gesagt hat, wurden da wiedergegeben. Wo ich dachte, das musst du erstmal hinkriegen. Bla, Fasel, Sülz. Also das waren Formulierungen, die waren zitierfähig und wir haben, glaube ich, 30 zusammenbekommen. Also das mal so auf der Habenseite. Und Konrad war, ich habe ihm gesagt, der Gärtner. Also Helmut Lehnert hat die Fritzen machen lassen. Der hat im Grunde das ganze kreative Potenzial auf so einen Misthaufen geworfen. Sowohl die von Radio 4U als auch die Rock Radio B-Leute. Irgendwann kamen ja auch ein paar von DT64 wieder dann dazu. Und das blühte wie blöd. Also das war irre. Man hat sich dann auch relativ schnell nach anfänglichen Querelen und kleinen Schlägereien verbaler Art dann gefunden. Und dann war der Punkt erreicht, wo es dann wirklich anarchisch wurde. Und ich glaube, das war der Moment, wo Helmut Lehner zu Radio 1 ging, um da einen Fritz für Erwachsene aufzumachen. Und Konrad übernahm den Job und der ist in der Art der Führung von Personal das Gegenteil von Helmut, sagen wir mal so. Also, wo ich bei Helmut gerne mal gewünscht hätte, dass er mal mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, so, jetzt ist aber gut, weil ich bin hier der Chef und wir machen das jetzt so und ich muss es nicht begründen. Das ist so nicht passiert, im Guten wie im Schlechten. Das war Konrad dann eher nicht. Also er ist dann mal wirklich wie so ein Gärtner einfach mal durch diesen Misthaufen durch und hat da mal ein paar Wege angelegt und ein paar Sachen zurückgestutzt und meinte dann auch am Anfang, wir müssen jetzt auch Boybands spielen. Das hat sich dann aber als trugschluss herausgestellt. Aber die Phase hatten wir auch. Da hat er sich nicht besonders beliebt gemacht, das muss man schon sagen.
Ja. Ja. Als Holger Klein hier war, hat er ihn zitiert, wie du es so schön gerade gesagt hast. Klein! Schaff deinen Zellhaufen in mein Büro. Deshalb musste ich auf der Gehirnrinde von Holger Klein komplett festgebrannt haben. Also es war interessant. Konrad Kuhnt ist jetzt schon länger im Ruhestand, aber in Sachen Motocross noch sehr aktiv. Also wenn Sie ihn irgendwann mal in Brandenburg durch den Wald hetzen sehen auf so einem Quad, dann wissen Sie ja, okay. Aha. Aktivrentner kann man auch so sein. Immerhin, ja. Jetzt gibt es hier die Sendung Bollmann und ein Trailer dazu. War so ein Wunsch von dir, dass wir den spielen. Was hat es überhaupt mit dieser Sendung Bollmann auf sich? Ich habe die immer mit Tommy Walsh in Verbindung gebracht, aber das scheint ja eine ältere Geschichte zu haben.
Ja, das war eine der ersten Sendungen zwischen zwei Musiksendungen um 12 Uhr. Fritze Bollmann, das war irgendwie naheliegend, weil davor hieß die Sendung Soundgarden, danach hieß sie die Radiofritzen, also haben sie gesagt, irgendwie, nennen wir sie Bollmann. Und wir machen daraus sowas wie Büroteams. Da können die Leute anrufen, die können da Werbung für sich machen, die können sich Musik wünschen und so weiter, können sich darstellen. Und dann gibt's irgendwie die große Bollmann-Frage. Und dann hieß es irgendwie, mach doch mal einen Trailer. Und das war der erste Trailer, wo ich dachte, ich mach mal nicht so einen klassischen mit Musik und am Anfang und Ende so, also wie das so mit Phrasierungen und bestimmten Formulierungen, Schlagwörtern oder so, so gar nicht. Und bevor ich weiter rede, wie es klingt, kann man sich's anhören, weil wir haben's ja da.
Hey Sie!
Ja, ich heiße Gerd.
Okay, okay. Hey, Hallöchen.
Ja.
Bist du eine Firma?
Was?
Oder ein Verein? Ja, oder bist du zwei Leute?
Wie viel?
Egal wie viele. Hauptsache, ihr macht was zusammen.
Ja.
Oder ein Projekt oder ihr seid ein Team.
Ja, was?
Das ist so. Mein Name ist Bollmann. Fritz Bollmann.
Ja.
Und wenn du eine Firma bist oder so, dann kannst du auch mitmachen in meiner Sendung. Die heißt Bollmann auf Fritz.
Ja, und...
da kannst du deine Lieblingsmusik einreichen und die wird dann garantiert gespielt.
Ach, das ist aber...
Und du musst eine große Bollmann Frage lösen.
So, da.
Und dabei kannst du auch etwas gewinnen. Also ruf sofort an.
Ich.
0331965123. Jedenfalls, wenn du eine Firma bist oder ein Verein oder du bist zwei Leute oder ein Projekt machst.
Ich hab das jetzt schon verstanden.
Okay,
dass ich dann,
und nicht vergessen. Bollmann ist mein Name. Fritz Bollmann.
So eine geile Sendung.
Frank Nennemann war das.
Frank Nennemann, der Videotyp?
Genau, von Radio 1.
Ach so.
Der war da irgendwie Sendefahrer, Aufnahmeleiter, irgendwas, so ein bisschen im Hintergrund. Aber ein sehr, sehr angenehmer, sympathischer Mensch. Und der hat sich da hier vereinnahmen lassen für diesen
Test. Das ist aber auch inzwischen im Ruhestand, oder? Gibt's den noch?
Kann sein.
Muss ich mir einladen. Wenn der auch Radio macht hat, dann muss er hierher kommen. Ja. Uwe, was soll ich sagen? Wir sind am Ende der Sendung. Es hilft, du musst nochmal wiederkommen. Das geht ja nicht. Wir haben hier noch 8 Millionen Töne.
Ja.
Also vielleicht nächstes Quartal oder so bist du schon mal gebucht. Anders geht's ja nicht.
Also ich kann ja vorausschicken, dass ich demnächst viel Zeit haben werde, weil ich tatsächlich ja dann nächstes Jahr nur noch eine halbe Stelle haben werde und mich ein bisschen zurückhalte. Und da komme ich gerne vorbei und bringe ganz viele Platten mit.
Uwe, du bist auf jeden Fall gebucht. Das machen wir.
Ja, also, schön.
So. Was gibt's jetzt zum Abschluss?
Das kam mir in die Hand und ich hab's damals gekauft und das hat sich kaum ein anderer gekauft, weil keiner wusste, was damit anzufangen. Aber ich habe diesen Typen mal in irgendeiner Westfernsehsendung gesehen, Peter Horten, das war irgendwas mit Chansons. Und das ist einfach er zusammen mit einem Sigi Schwab und sie spielen beide Gitarre. Und das fand ich einfach sehr herzerwärmend und heiter und damit gehen wir hier raus.
Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde.
Tschüss.
Die Medienhölle mit Uwe Wassermann.
Die eine oder andere Person wird es sicherlich jetzt so am Ende von Time for Vinyl mitbekommen haben. Das ist ja nicht das ganze Leben vom Uwe Wassermann. Er wird auch noch mal nächstes Jahr, so ungefähr im Februar, sagte er, wiederkommen. Und dann wird es also hier auch noch mal vielleicht einen Teil 2 oder auch einen Teil 3 geben. Wir wissen es noch nicht. Also bleiben Sie uns erhalten, abonnieren Sie uns, lassen Sie Likes da und schreiben Sie fleißig Kommentare. Das hilft dem Algorithmus. Und wenn Sie in die Kriegskasse von uns was reinpacken wollen, unsere Arbeitskasse, sagen wir mal lieber so, dann finden Sie alle Hinweise dazu unten in der Infobox. Also bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss!
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.